ist es endlich wieder soweit.
Das Heckenduett.
Viel gute Laune und Heiterkeit.
Das Heckenduett.
Donnerstag. Nun ist endlich wieder soweit.
Das Heckenduett.
Duett. Viel gute Laune und Heiterkeit.
Das Heckenduett.
Politik ist nicht die Lösung, das ist allen klar. Der Staat ist das Problem. Wir singen tralala und tanzen hopsasa. Wir wollen die Theke sehen.
Wir wollen die Theke sehen. Wir wollen die Theke sehen.
Nun ist es endlich wieder soweit.
Das Regenduett.
Viel gute Laune und Heiterkeit.
Das Regenduett.
Donnerstag. Nun ist endlich wieder soweit.
Das Regenduett.
Du it, viel gute Laune und Heiterkeit.
Das Heckenduett.
Ja.
Nun ist es endlich wieder soweit. Viel gute Laune und Heiterkeit.
Boah, war das schief.
Aber oh ja.
Machst du nichts. Ich muss mal gucken.
Ja, damit herzlich willkommen zum Dachtheken-Duett. Heute wieder mit Martin Mucharski und Sascha Koll.
So ist es.
Jetzt habe ich die Begrüßung mal gemacht.
Ja, wundervoll. Ja, der Herr Lichtschlag ist wieder verhindert. Ja, und ja, ich... Es ist ja irre, ne? Es ist ja einfach irre, was uns die letzte Woche allein hier ereilt hat. Also wie sich die Welt wieder gedreht und gewandelt hat. Es ist eine neue Welt. Wirklich jeden Tag. Jeden Tag. Schade, ich glaube, ich habe mein Handy vergessen, aber ist ja, glaube ich, auch egal. Es ist ja alles spektakulär, was uns hier ereilt. Meine Damen und Herren, Sie erinnern sich, letzte Woche... Wir haben das ganz am Ende der Sendung mal so angeteasert, diese Frage Satanismus, Spiritualität, Libertarismus, das alles in gewissermaßen, das alles vielleicht mal im Gleichklang betrachten, besprechen. Und ja, ich muss ehrlich gestehen, also die Zuschriften, die wir diesbezüglich bekommen haben, die haben uns schon ein klein wenig überwältigt. Also es war erstmal die Anzahl und dann auch die Länge der Zuschriften, die wir bekommen haben. Also das lässt uns, vermuten, dass dieses Thema eben, wie gesagt, Spiritualität vielleicht im weitesten Sinne oder auch ihr Satanismus und so weiter, dass sie das vielleicht doch interessiert. Ja, und wir werden da uns nochmal durch die ganzen Zuschriften arbeiten. Ich glaube, André Lichtschlag hat sich sogar ein Buch bestellt, das uns anempfohlen worden ist. Und wir werden da in einer der kommenden Sendungen erst dann aber doch etwas detaillierter drauf eingehen. Ja, also wie gesagt, das Thema ist definitiv nicht vom Tisch, weil wir jetzt wissen, okay, es gibt da wohl einen gewissen Bedarf bei Ihnen, also auch bei mir und ich weiß nicht, bei dir vielleicht ja auch, weiß man nicht. Ne? Aber wie gesagt, also es ist schon überwältigend, also was wir da an Anregungen bekommen haben. Und wie gesagt, wir werden dann näher darauf eingehen, aber wir haben auch Zuschriften bekommen am Anfang der Sendung. Sie wissen es, tragen wir diese immer wieder vor. Wir haben auch Zuschriften bekommen, die Sie jetzt nicht explizit auf dieses Thema bezogen haben. Ich möchte, jetzt habe ich wieder vergessen zu fragen, ob ich den Namen vortragen darf.
Ja, ich tue es einfach wie immer. Einfach immer dabei schreiben.
Einfach immer dabei schreiben, ob wir, also jemand hat es tatsächlich gemacht, hat dann dazu geschrieben, darf man auch vortragen, er hätte da nichts zu verlieren. Er würde nicht schlechter schlafen, wenn sein Name diesbezüglich da bekannt werden würde. Ich möchte vortragen, werte Herren Lichtschlag und Mucharski, als Abonnent Ihrer Zeitschrift Eigentümlich Frei verfolge ich natürlich auch schon seit Jahren interessiert Ihr Format Dachtheken-Duett. Nun möchte ich es mir erlauben, Ihnen dazu eine konstruktiv-kritische Rückmeldung zu geben. Erstmal danke dafür. Das hören wir gerne. Mir ist zuletzt die sogenannte Überlänge aufgefallen, also dass Sendungen mindestens anderthalb Stunden oder noch länger dauern. Aus meiner Sicht artet das oft auch ins Geschwafel aus. Mag sein. Anfänglich waren sie beide sehr bemüht, die Länge der Dachtheke auf 45 bis 60 Minuten zu beschränken. Diesen Ansatz fand ich sinnvoll und praktikabel. Es ist eine geeignete Länge, um sich die Theke aufmerksam und vollständig anzusehen. Daher möchte ich Sie dazu anregen, sich vorher überlegt und strukturiert ein paar Themen herauszusuchen und diese stringent und zielgerichtet abzuhandeln. Dafür könnte das Sportformat der Sportbild Reif ist live dienen. Dort werden Themen vorher ausgewählt und mit einem Zeitlimit Countdown versehen. Siehe hier und dann folgt ein Link. Darauf möchte ich jetzt erst einmal direkt eingehen. Also, Sie sollten wissen, dass dieses Format hier absolut komplett vollständig ungeskriptet ist. Also, wir machen das tatsächlich, wir sehen uns vor der Sendung, wir treffen uns ja nicht explizit dafür, ne? Wir sehen uns hier im Büro vor der Sendung, die meistens so gegen 11, 12, manchmal auch 1 Uhr aufgezeichnet wird, haben wir natürlich noch mit der Redaktionsarbeit zu tun und wir sprechen uns natürlich auch ab, welche Themen wir behandeln wollen. Und ja, ich sag's mal so, bei der Vielzahl der Themen, die uns hier wöchentlich ereilen, ist es natürlich schwierig, da eine konkrete Auswahl zu treffen. Und wir machen uns diesbezüglich tatsächlich leider nur Stichpunkte, welche Themen wir überhaupt behandeln wollen. Und ich sag's mal so, oft genug kommt es ja vor, dass die Themen, die wir uns vorgenommen haben, dort gar nicht behandelt werden. Und es ist auch nicht so, dass wir den Gesprächsverlauf, der hier stattfindet, bewusst steuern oder lenken können. Also gelegentlich ist es ja mal so, dass wir vergessen, den Aufnahme-Button zu drücken. Zum Beispiel von der Tonaufzeichnung. Dann sitzen wir hier eine Viertelstunde, unterhalten uns dann eben über ein Thema, dann fällt uns auf, oh, wir haben vergessen, die Tonaufzeichnung anzuschalten. Und dann sitzen wir hier und fangen dann nochmal von vorne an. Und dann ist es tatsächlich so, dass wir so einigermaßen ein wenn auch nur fingiertes, offenes Gespräch führen. Also dann halten wir uns daran. Aber wie gesagt, normalerweise entwickeln sich diese Gespräche sehr, sehr, sehr organisch, weil einem auch Einfälle kommen. Und ich möchte vermuten, dass das unseren Zuschauern oder auch einer Vielzahl der Zuschauer auch gefällt, weil wir ja doch in dem Gesprächsverlauf ziemlich spontan sind, weil wir wissen auch nicht, was der eine bzw. was der andere jetzt diesem Gespräch beisteuern wird. Und dazu muss man auch sagen, wir erhalten auch sehr viel Zuspruch dafür, dass eben das Dachtheken-Duett, dass die Länge des Dachtheken-Duettes sich in den letzten Monaten doch erheblich verlängert hat. Aber das ist, wie gesagt, keine Absicht. Das hat sich einfach so entwickelt. Insofern, es kann auch durchaus sein, dass die eine oder andere Sendung dann auch wieder 60 Minuten dauert, wenn jetzt vielleicht gerade nicht so viel zu bequatschen ist. Jo. Im sogenannten Sommerloch. Ja, kommt ja immer mal wieder vor. Ich möchte fortfahren. Mit dem neuen Intro-Song von Michael Werner können Sie aus meiner Sicht künftig auf Ihren eigenen auf ihren eigenen Singsang verzichten, weil dieser ohnehin mich nie wirklich überzeugt hat und inzwischen redundant ist. Auch die Meinungen diesbezüglich sind gespalten und es gibt Leute, die den Beginn der Sendung oder zumindest diesen kurzen Ausschnitt einfach überspringen.
Dafür gibt es ja Kapitelmarken.
Dafür gibt es Kapitelmarken und wie gesagt, noch halten wir daran fest, aber ich kann Ihnen versprechen, sobald mein Stammtischschlager erschienen sein wird, in dem diese kurze Textzeile auch nur die Bridge darstellt, denke ich, werden wir dann den Singsang auch einstellen, oder? Weiß ich nicht, schauen wir mal. So, mein wichtigstes Anliegen zum Schluss. In Ihrer letzten Sendung vom Donnerstag, den 16. Mai, äußerten Sie, Herr Lichtschlag, der ist jetzt leider nicht hier, sich über Maximilian Krah sinngemäß wie folgt. Er ist ja alles andere als libertär, er ist sogar ein richtiger Libertärenfresser. Verzeihung, aber das kann man so nicht stehen lassen, weil es sich weitaus komplexer verhält. Das Werk Politik von Rechts, ein Manifest, Antaios Schnellroder, erste Auflage 2023, habe ich gelesen. Maximilian Krah halte ich wirklich für einen sachkompetenten politischen Vordenker. In diesem seinem Manifest legt er in seinem Unterabschnitt des ersten Kapitels auf den Seiten 16 bis 19 unter Rechts und Libertär seine keineswegs strikt ablehnende Haltung zum Libertarismus dar. Darin heißt es beispielsweise, rechte Politik bejaht deshalb den Staat als Ordnungsmacht, weiß aber um seine Gefährlichkeit. Immerhin. Der Libertarismus wird in diesem Abschnitt also keineswegs als irrig verworfen. Jedoch muss man konzidieren, dass Krah in Politik von Rechts, Seite 74, leider auch schreibt, daher ist rechte Politik grundsätzlich etatistisch. Na, Politik ist immer etatistisch. Ob sie rechts oder links oder kunterbunt ist, spielt ja keine Rolle. Doch selbst an dieser Stelle, eben da, Seite 74 folgende, warnt er entschieden vor spießiger, untertäniger und konservativer Staatsgläubigkeit. Ja, das will man ihm zugutheißen und das wissen wir auch. Also wir wissen auch, dass Maximilian Krah sich diesbezüglich auch schon mal geäußert hat. Wir hatten ja auch vor vielen Jahren, also ich weiß gar nicht, vor wie vielen Jahren das gewesen ist, seinerzeit in dem Format Ferngespräch, damals noch mit dem leider verstorbenen Enno Samp. Dort hat sich Enno Samp, wie gesagt, mit Maximilian Krah unterhalten. Und ja, das war, naja, wie soll ich sagen, da hat er ja auch schon das eine oder andere zu verstehen gegeben. Man kann es sich, glaube ich, auf YouTube immer noch angucken, das Video. Ich glaube, Sie könnten sich dem Politiker Maximilian Krah und seinen Ansätzen, zum Beispiel denen in Politik von Rechts, bei Gelegenheit ausführlicher widmen. Wissen Sie was, das ist vielleicht gar keine schlechte Idee. Vielleicht laden wir Herrn Maximilian Krah auch noch mal ein zum Panzer. Wäre das nicht eine Idee? Ja, warum nicht? Also Andreas Tank, aka der rosa-rote Panzer, führt ja jetzt dieses Format Ferngespräch. Wäre tatsächlich.
Ich glaube, da gibt es auch schon Anbandelungen.
Ja?
Das ist, also ich weiß nicht, ob das für seinen Kanal geplant ist oder für das Ferngespräch, aber ich kann ihm ja mal schreiben, dass wir das gerne beim Ferngespräch sehen würden.
Warum eigentlich nicht? Ich glaube, Andreas Tank wäre da auch der richtige Gesprächspartner. Mhm. Ja, ich glaube, er ist auch deutlich kompetenter als beispielsweise ein Thilo Jung. Oh ja. Dem er ja freundlicherweise auch, 6 Stunden seiner Lebenszeit gewidmet hat. So, vielleicht laden Sie ihn sogar einmal ein und beleben dabei das im Jahr 2020 noch gepflegte und von mir sehr geschätzte Format Thekentalk wieder. Was halten Sie davon? Wie gesagt, vielleicht laden wir ihn einfach mal zu Herrn Tank zum Ferngespräch ein. So, Ihnen beiden wünsche ich nun frohe und gesegnete Pfingsten und verbleibe auch in Vorfreude auf die nächste Ausgabe 243, EF-Ausgabe 243 mit den besten Grüßen. Und da ist sie auch schon, die Ausgabe 243, frisch bei uns eingetroffen, gerade vorhin, vor etwa einer
Stunde. Unter anderem mit einem Artikel von Andreas Tank.
Unter anderem mit einem Artikel von Andreas Tank und
Robert Grützinger.
Ja.
Bruno Bandulet, also zum Hauptthema Dexit.
Dexit, genau.
Und das, meiner einer.
Das ist das Hauptthema, das ist das Leitthema dieser Sendung. Dexit, EU-Austritt jetzt, warum Deutschland dem Brüsseler Wahnsinn entfliehen sollte. Und mit dieser Zuschrift und mit diesen ganzen Verweisen sind wir eigentlich auch schon beim Thema, denke ich. Da muss man jetzt nicht groß rumdrucksen und sich Füllthemen suchen. Maximilian Krah, das ist ja Thema der Stunde, wenn man so will. Maximilian Krah und diese, was ist jetzt entschieden worden? Maximilian Krah tritt jetzt nicht mehr auf vor der EU-Wahl und Maximilian Krah hat sich auch aus dem Bundesvorstand der AfD zurückgezogen aufgrund eines Interviews, das er der italienischen Zeitschrift La Repubblica gegeben hat, in dem er zu verstehen gegeben hat, dass er nicht alle Menschen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, alle Menschen, die eine SS-Uniform getragen haben, für Verbrecher hält.
Ich halte jeden, der eine Uniform trägt, für einen Verbrecher, aber
So könnte man das auch formulieren. Ja, die Frage ist natürlich, wie ordnet man diese Aussage ein? So, jetzt ist ja, du hast es ja mitgekriegt, ich meine, gestern ist dann ja auch, also spätestens gestern ist dann ja auch bei Twitter, ich sag mal, der Streit vollends entbrannt. Und ja, da gab es dann halt auch Stimmen, die gesagt haben, ja, Maximilian Krah hat ja eigentlich recht. Also auch nach, ich sag mal, offizieller Lesart.
Ja, nein. Ja, weiß man, ja, es kommt halt auf die Handlung des Einzelnen an.
Genau, das hat also, er ja auch gesagt.
Wenn er niemanden angefasst hat, auch nur der Mann in der SS-Uniform, ja, man kann ihm natürlich schon vorwerfen, dass er dieses Regime durch das Anziehen dieser Uniform alleine schon unterstützt hat, natürlich. Aber auf individueller Ebene oder individualistischer Ebene muss man sagen, ja, es mag vielleicht den einen oder anderen gegeben haben, der selbst nicht Hand angelegt hat an irgendjemanden.
Ja,
aber wie gesagt, das wird vielleicht einer gewesen sein, wenn überhaupt. Weil wir sehen das bei unseren heutigen Befehlsausführungen. Mhm. Also wie viele sind während der C-Zeit aus dem Polizeidienst ausgestiegen, weil sie gesagt haben, wir machen das nicht mit. Mhm. Also die damaligen wie auch die heutigen Befehlsausführer, naja, die machen sich doch irgendwo mitschuldig.
Ja gut, aber er bezieht sich damit ja explizit auf tatsächliche SS-Soldaten und er hat dann, ich weiß nicht, er hat glaube ich nicht direkt, aber wohl indirekt Bezug auch auf beispielsweise Günter Grass genommen. Günter Grass hat ja kurz vor seinem Ableben, also in relativ späten Jahren auch zugegeben, selbst SS-Mann gewesen zu sein. Wir wissen von anderen, in Anführungsstrichen prominenten und auch politischen Persönlichkeiten, die SS-Uniform getragen haben und die, ich glaube, auch nach heutiger Lesart nicht als Verbrecher gelten. Also auch für unsere
nach Rechtsprechung.
Auch für unsere, aber auch so aus Sicht unserer Etablierten, auch aus Sicht der Meinungsveröffentlicher. Ja? Also keiner würde, ich denke, nicht mal die Grünen würden hingehen und Günter Grass jetzt einen Verbrecher nennen. Oder? Also ich schätze das schon so ein. Also ich glaube, seinerzeit als Günter Grass, er hat ja dieses Buch rausgebracht, ich glaube beim Häuten der Zwiebel oder wie hieß das Buch?
Ich habe keine
nicht gelesen. Also er hat ja seinerzeit dieses Buch rausgebracht und ich glaube, er hat da ja auch Zuspruch erhalten. Man war zwar schockiert, aber es ist, glaube ich, niemand hingegangen, der ihn dann nachträglich einen Verbrecher genannt hat. Horst Tappert war auch SS-Mann und wenn wir mal so überlegen, unsere Bundesrepublik, die ja heute, helau, 75-jähriges Bestehen des Grundgesetzes feiert, hat sich ja auch aus einer Vielzahl von ehemaligen NSDAP-Mitgliedern zusammengesetzt, also müsste man jetzt ja streng genommen hingehen und sagen, ja, im Prinzip, die Bundesrepublik wurde dann eben auch von Verbrechern gegründet, ja. Und von Verbrechern geleitet.
Also da gibt's jeder ja, Staat wird von Verbrechern gegründet und geleitet.
Ja, du weißt, was ich meine.
Ja, man kann es nicht oft genug betonen.
Ja, Kollege, Sie haben...
Es sind nicht nur die einen Verbrecher, sondern alle.
Du hast ja vollkommen recht, aber wir reden ja hier von der offiziellen Lesart.
Von der offiziellen Lesart.
Es ist ja auch so, dass...
Die waren ja auch noch an den Universitäten, die waren noch in den Schulen.
In den Behörden.
In den Parteien.
Das ist ja das Eigentliche.
Überall.
Da gibt es ja diverse Grafiken, die da zeigen, wie viele ehemalige NSDAP-Mitglieder in den einzelnen Parteien Mitglieder gewesen sind. Da sieht man so einen schönen Verlauf und es sind ja doch sehr, sehr viele gewesen und zwar in allen Parteien. Also ob es jetzt die CDU, SPD oder FDP gewesen ist. Ja, und ich glaube sogar die Grünen hatten ehemalige NSDAP-Mitglieder in ihren Reihen und die einzige Partei, wirklich die einzige Partei, die nachweislich kein einziges ehemaliges NSDAP-Mitglied in ihren Reihen hatte, war oder ist die AfD.
Ne? Oh, okay.
Ja, natürlich, die wurde ja erst 2013.
Wenn man sie so spät gründet.
13 gegründet, da waren wahrscheinlich nur noch wenige übrig, die seinerzeit das Parteibuch naja, besessen haben und ja, die sind dann auch der AfD nicht mehr beigetreten. Ja, aber ich finde, ja, um nochmal hier auf Grad zu sprechen zu kommen, jetzt hat es da ja wohl Gespräche gegeben, Bundesvorstand Marie Le Pen hat sich von der AfD losgesagt, man will keine gemeinsame Fraktion mehr bilden nach der EU-Wahl und das aufgrund der, ja, wie es offiziell heißt, aufgrund der Verharmlosung, weiß ich nicht, des NS-Regimes oder so.
Ja, ich habe da keine große Meinung zu, keine Ahnung. Ich meine, was mir doch egal. Nee, am Ende ist mir halt wirklich egal, ob jetzt eine Le Pen oder ob hier der Front National oder wer da auch immer irgendwie ins EU-Parlament kommt und mit der AfD kooperieren könnte, ob die mit denen kooperieren oder nicht. Es ändert halt sowieso nichts. Es ist wieder Show. Es ist wieder einfach Show. Am Ende werden sie vielleicht doch noch miteinander koalieren und eine gemeinsame Fraktion gründen. Wer weiß. Ja, also ich glaube, das ist auch wieder nur ein Anbiedern an das Establishment von so einer Le Pen oder wer war da noch dabei? Ich weiß gar nicht, wer es war.
Also du
ja, die sich dagegen ausgesprochen. Ja, am Ende, keine Ahnung, was bringt's? Ich meine, du kannst ja auch ohne die Fraktion gegen Sachen stimmen. Mhm. Also ja, Anträge einbringen, dies, das, hast du nicht gesehen. Das fällt dann halt hinten weg, aber mein Gott, dann gründet die AfD da irgendwie ihre eigene Fraktion, wenn das möglich ist, und dann ist doch so heißt ein Theater.
Ja, ich vermute ja eigentlich, hinter diesem Vorstoß von Marine Le Pen ein Signal in Richtung AfD. Da geht es ja nur darum, Marine Le Pen ist ja eigentlich erst einmal Nationalpolitikerin. Also sie tritt ja erst einmal für die Interessen Frankreichs ein. Und ich vermute da ja ganz stark, und ich glaube, ganz, ganz viele andere tun das auch. Ja, im Prinzip weiß man, dass sich die AfD ja irgendwo schon gegen die EU ausgesprochen hat, aber anders als andere Parteien eben noch nicht für den Dexit. Und ja, im Prinzip sieht Marine Le Pen, wie gesagt, in der AfD vielleicht sogar eine Bedrohung nationaler Interessen, möglich, dahingehend, ja, dass eventuell Mittel gekürzt werden könnten und so weiter und so fort.
Ja, klar, ja.
Und ja, dass das jetzt eigentlich auch nur so ein vorgeschobener Grund ist. Und ich muss dazu sagen, also das ist ein bisschen traurig, dass sich die AfD in dieser ganzen Schlammschlacht dann davon auch noch beeindrucken lässt. Ne? Also ich glaube, war ein...
Das bleibt ihnen ja nichts anderes übrig, ja.
Also, wieso?
Ja, ich weiß nicht, wenn die Presse die ganze Zeit schreibt, kra, 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 und du hast die ganze Zeit nur negative Presse.
Gut, aber das ist ja jetzt nichts Neues, ne?
Ja.
Darauf hätte man sich, glaube ich, einstellen können. Ja, bei
Höcke ähnlich.
Ne? Das ist bei Höcke ähnlich. Ja, sollen die jetzt ewig übers Stöckchen springen? Ich meine, wie hat das Donald Trump gemacht? Der hat drauf gekackt, ne, was die Presse sagt. Der hat seinen Stiefel durchgezogen und ja, hat sich davon vom Mainstream einfach nicht beeindrucken lassen. Und ja, ich glaube, dass das hätte der AfD ganz gut zu Gesicht gestanden, wenn sie jetzt gerade, wo es so richtig heiß hergeht, eben auch gesagt hätte, so, nee, komm, darauf lassen wir uns gar nicht ein.
Die wollen an die Macht.
Ja, richtig, die wollen an die Macht, aber die werden nicht...
Die wollen auch Fraktionen... im EU-Parlament haben mit anderen Parteien, um ihre Macht auszuweiten und ausleben zu können. Ja, da kann man sich auch mal zum Bückling machen, wenn das Hauptziel die Macht ist und nicht irgendwie gut dazustehen oder also auch bei den eigenen Wählern teilweise nicht gut dazustehen.
Ja, das ist ja die große Frage. Also gerade dadurch, dass man sich jetzt eben ja doch zum Bückling macht, da verschreckt man doch Leute. Also man verschreckt doch mehr der eigenen Leute, als dass man Leute, die bisher verschreckt waren, dazu gewinnen wird. Also ist das doch eine Kalkulation.
Also vielleicht schauen die auf die Umfragen. Und die letzten Skandale waren halt hauptsächlich um Kra rum. Und die Umfragewerte sind zurückgegangen. vielleicht, also ich weiß ja nicht, was bei denen vorgeht, aber vielleicht haben sie Kra auch irgendwie als Hindernis oder als Problem erkannt oder so. Ich weiß nicht.
Ja gut, aber er ist nun mal Spitzenkandidat.
Ja, ist er geworden, bevor die Skandale offengelegt wurden. Ne? Oder ja. Möglicherweise Skandale. Man weiß ja noch nicht genau, wie das mit dem Chinamann da abgelaufen ist und so.
Ja, ich vermute, da ist doch auch ziemlich viel fingiert gewesen. Also ich meine, das ist ja auch das Interessante, diese ganzen Skandale, die jetzt ja aufgeploppt sind. Ja, also nehmen wir jetzt mal Höcke und dieses Urteil. Ja, ich glaube, dass doch relativ viele Menschen hier erkennen, ja, das ist vielleicht ein Urteil, das ein Stück weit übertrieben ist und die Leute werden natürlich auch begreifen oder begriffen haben, dass das vermutlich dann ja doch ein eher politisches Urteil gewesen ist, ja, als klar. Ein rechtsstaatliches. Und ich meine, vergleichen wir das mal. Du erinnerst dich doch noch an diesen, weiß ich nicht, Gil Ofarim, ne?
Ja.
Der da 2 Jahre lang gelogen hat, wie bescheuert, der da wirklich hier auch, also seine Lügen haben echt
komplett durch die gesamte Presselandschaft durchgereicht, wie eine
Hat wirklich Existenzen gefährdet. Also er hat wirklich Leuten geschadet, wurde dann, also das Verfahren wurde dann erstmal eingestellt und er sollte dann irgendwie 10.000 Euro zahlen. 10.000 Euro, also er ist nicht vorbestraft, ne, aber 10.000 Euro sollte er dann eben zahlen an, wie gesagt, ich glaube, die jüdische Gemeinde zu Leipzig und dann noch an, ich glaube, Verein Wannseehaus oder sowas ähnliches, jeweils 5.000 Euro hat er immer noch nicht gemacht. Das wird jetzt gerade so ein bisschen durch die Presse getrieben. Also wir sehen also, Björn Höcke wurde für etwas verurteilt, was eigentlich niemand nachvollziehen kann. Also die wenigsten Leute können halt hier dieses Urteil, also klar, die Linken finden das alles super tutti, sagen ja, wundervoll, alles klar. Habe ich mich da, aber wann war das jetzt, habe ich mich doch am Dienstag nochmal mit dem Herrn Professor Scholt unterhalten. Und Herr Professor Scholt, der ist halt, das hat er mir auch nochmal erklärt, er hat halt 13 Jahre seines Lebens eben mit der NS-Diktatur verbracht. Also hat diesbezüglich gearbeitet, hat Millionen Fakten zusammengetragen, noch und nöcher. Und ihm war das nicht bewusst. Also ihm war das nicht bekannt, dass jetzt dieser Slogan, weswegen er da verurteilt worden ist, irgendwie in irgendeiner Art und Weise prägnant für die SA gewesen sein soll. Er wusste es nicht. Da ist ja auch neulich ein Artikel erschienen im Fokus von einem gewissen Herrn Falter. Der Herr Falter hat auch gesagt, also ich wusste das nicht. Ich wusste nicht mal, dass die SA diesen Spruch verwendet hat und hat auch zu verstehen gegeben, dass 99% seiner Fachkollegen diesbezüglich überhaupt gar keine Ahnung gehabt haben. So, und da kann man jetzt ja Rückschlüsse ziehen, wie viele der Bundesbürger denn gewusst haben, dass dieser Spruch in irgendeiner Art und Weise belastet ist. Und das wird wahrscheinlich keiner gewesen sein. Also ich sag mal, bei gewissen anderen Parolen, da weiß man das ja schon ziemlich genau, da hat man auch gar keinen Kontext, da weiß man, okay, das ist verboten, das darf man nicht sagen, diese Geste darf man nicht bringen, das bringt einen ganz schnell hier vor den Kadi und
es gibt ja auch keine Liste von Sätzen, Phrasen, Worten, die man nicht benutzen darf. Oder steht das in irgendeinem Gesetz irgendwo drin?
Also ich weiß nicht, ob es in einem Gesetz steht, aber ich glaube, es gibt tatsächlich solche Zusammenfassungen. Ich glaube, neulich die bayerische Landesregierung hat da zum Beispiel so eine, hat da tatsächlich eine Zusammenstellung gemacht, aber wer guckt sich diese Seite an? Also da hat es wohl mal ein Urteil gegeben, 2006, da wurde jemand wegen Verwendung dieser Parole auch angeklagt und auch verurteilt, aber ich glaube, die Parole selbst stand dann auch nicht in der Urteilsbegründung drin oder so, da muss ich nochmal nachschauen. Also es ist an und für sich für den Otto-Normalverbraucher und selbst für einen Geschichtslehrer schwierig, so etwas zu wissen. So, und wir wissen ja auch, der Spruch, der wird ja rausgehauen, noch und nöcher, ne? Also alles für Deutschland. Hier, wie war das? Da hat ja hier diese Influencer.
Katie Hummels,
die hat den ja auch gebracht und das auch nachdem dieser ganze Fall von Höcke da bekannt geworden ist. Ich meine, klar, sie hat sich dann entschuldigt, sie hat dann den Post gelöscht.
Hätte das Höcke geholfen, wenn er gesagt hätte nachträglich, oder vielleicht hat er das sogar gesagt und ich habe es nicht mitbekommen, wenn er gesagt hätte, oh, das wusste ich nicht.
Das hat er die ganze Zeit gesagt. Ja. Das war doch seine Urteilsbegründung. Er hat doch die ganze Zeit.
Ja, gut,
das tut Urteilsbegründung, mir leid, seine Verteidigungsstrategie.
Oder Entschuldigung dafür oder sowas. Ob da irgendwie so eine Bitte um Entschuldigung irgendwo mit dabei war.
Ja.
Das weiß ich ja nicht. Bei der Hummels ist ja klar, die hat gesagt, oh mein Gott, wusste ich nicht, Entschuldigung, sofort zurückgezogen, dies, das, kann man ja nachvollziehen dann. Ne? Und da hätte ich es auch schwachsinnig gefunden, wenn es zur Anklage gekommen wäre.
Ich finde es bei auch schwachsinnig.
Also, ja, bei Höcke ist es genauso schwachsinnig, ja, natürlich. Aber ja, also, keine Ahnung, hätte es ihm geholfen? Ich weiß es nicht. Also wenn er sich offiziell entschuldigt hätte, weiß ich nicht, ob...
Ob es ihm geholfen? Ich glaube nicht, dass es ihm geholfen
hätte. Aber ich hätte es wahrscheinlich auch nicht gemacht.
Das wäre ja ein Schuldeingeständnis
gewesen. Wenn ich den Spruch aus Versehen gedroppt hätte, ich hätte mich auch nicht entschuldigt, weil ich kriech doch vor keinem vor die Füße, weil ich irgendwas getan habe, was ich überhaupt nicht wusste, was irgendwie strafbar wäre oder so und nehme dann noch meine Erbschuld an und so weiter, wo ich ja gar nichts mit zu tun habe. Und ich glaube, ich hätte mich da auch nicht für entschuldigt. Also naja, wie dem auch sei.
Wie dem auch sei. Naja, jedenfalls, wie gesagt, die AfD hat sich ja mit diesem ganzen Gebaren, denke ich, keinen allzu großen Gefallen getan. Aber Sie wissen ja, meine Damen und Herren, Sie haben ja noch die Möglichkeit, sich zu entscheiden. Es gibt ja noch die PDV.
Ja.
Die PDV, die ist ja stringent, die sagt ganz klar Dexit und die macht sich auch keinerlei Gedanken darüber, ob das jetzt irgendwo im europäischen Ausland irgendwie auch nur ansatzweise wohlwollend aufgenommen wird. Nee, ich glaube, die PDV ist da sehr stringent und wir haben ja vorgestern hier versucht, hier den Hashtag PDV und Dexit in die Trends zu bringen. Hat leider nicht geklappt. Also nicht so wirklich.
War auch hart umkämpft. Ich meine, hier der Hubschrauberabsturz da von dem Iran-Präsidenten was war ja dann noch 10 andere Sachen, die hunderttausende Tweets hatten teilweise. Also in die Trends zu kommen, war schon sehr schwierig.
Ja, ich habe mir auch Notizen gemacht.
Etwa mit einem Stift von Hörner?
Natürlich, denn
Freiheit schreibt man mit Hörner.
Das war auch nicht so gut. Also das hast du schon mal besser hingekriegt.
Ja, ich bin heute, ich habe auch ein bisschen Kopfschmerzen. Also,
Ach mein Gott. Hörner, meine ich Damen und Herren, das sind ganz herausragende Stifte. Eignen sich ganz, ganz hervorragend als Geschenk und auch zum Selbstverwenden. Also diese Stifte sind nicht nur hübsch anzusehen, sondern auch wundervoll zu benutzen. Also allein die Haptik. Ganz großartig, ganz großartig.
Ich hatte irgendwo einen Kommentar gesehen, der sagte irgendwie, seine Hasskommentare schreibt er nur noch mit Hörner.
Wundervoll.
Ja.
Wenn das kein Werbejingle ist. Hasskommentare nur noch mit Hörner. Nein, meine Damen und Herren, also diese Stifte sind wirklich ganz herausragend, wundervoll und verleihen tatsächlich auch eine schönere Schrift. So jedenfalls mein Eindruck, ja. Man hat so ein bisschen Respekt davor.
Mhm.
Legen Sie sich eines dieser Stifte oder eines dieser Stiftesets gerne zu. Unterstützen Sie unseren Unterstützer Hörner. Ja, was kommt jetzt? Einblendung jetzt. Genau. Ah, ganz vergessen, Einblendung jetzt. Ne?
Hörner suche ich auch nach.
Ja, du sagst es, aber es ist ja auch, das ist gerade gesagt hier, der iranische
Obermufti oder was war eigentlich so eine offizielle
Präsident
Bezeichnung?
Irgendwie sowas.
Ach, da gibt es ja auch, weiß ich nicht, Tagesschau schreibt da irgendwie, der war ein Erzkonservativer und bla und ich weiß nicht wann, ja gut, Massenmorde waren mal konservativ, aber heute ist das, glaube ich, nicht mehr konservativ.
Nee, es ist einfach nur diktatorisch. Ne?
Ja. Es ist alles ein bisschen, aber da habe ich mich auch nicht so tief eingelesen. Also.
Ja, ich weiß es nicht. Ich habe mich da jetzt auch nicht wirklich eingelesen.
Ich habe mir nur einer weniger.
Ja, und
zwei
dann auch
noch. Und dann war ein Minister dabei. Ne?
Ich glaube, es waren auch zwei Mitarbeiter dann auch noch. Ne? Ja, dazu muss man sagen, also was ich ja wirklich an dieser Stelle erschreckend finde, also wirklich, wirklich erschreckend und gerade auch so aus dem Alternativen, also nicht nur nicht nur, dass hier die Europäische Union und Kanzler Scholz, dass die da kondoliert haben, ja, unser herzliches Beileid gilt der Regierung und so weiter. Also was ich wirklich schon ein bisschen grenzwertig fand, also gerade auch so in Teilen der alternativen Medien, also ist mir auch aufgefallen, dass es dann da auch Beileidsbekundungen gegeben hat. Wurde dann auch gesagt, oh, wie schade, oh, wie traurig. Ja, das war doch mal jemand, der hat sich, weiß ich nicht, gegen Israel aufgelehnt oder weiß ich nicht, also welche Begründungen da gekommen sind oder ja, auch so einer, der die BRICS voranbringen wollte.
Ist es immer nur, oh, hasst der die gleiche Person wie ich? Ja, geil. Mehr ist es doch nicht.
Ja, so ist es. Also da ist man dann in Trauer verfallen, weil, ich sag mal, unsere Gegner einen von ihren Gegnern verloren haben. Wobei sich die Frage natürlich stellt, inwieweit sind wir denn Gegner, wenn schon ein Kanzler Scholz so jemandem, also wegen so eines Herrn.
Ich habe teilweise auch das Gefühl, egal was Scholz sagt, irgendwer in den Alternativen muss das Gegenteil behaupten. Ja. Wenn Scholz sich hinstellt und sagt, 1 plus 1 ist 2, dann irgendein alternatives Medium, irgendein AfD-Politiker, irgendein weiß ich nicht was, stellt sich hin und sagt dann, nee, 1 plus 1 ist 3. Mhm. Also es ist einfach teilweise irgendwie so eine, einfach nur so eine Dagegen, weil ist so.
Ja, es ist ja ähnlich wie im Umgang mit der etablierten Parteien, mit der AfD, ja, ja. Da ist man ja auch grundsätzlich dagegen. Egal, was da für Vorschläge, was da für Anträge gestellt werden, da ist man dagegen, weil es die AfD ist. Das geben sie ja auch offen zu. Ne? Und ja, aber ich sag mal, dieses etwas schwachsinnige Verhalten, das sieht man auch in Teilen der, ich sag mal, alternativen Medien, die dann sagen, ja, weil der Iran jetzt unser Gegner ist, ist er dann halt, also unser Gegner im Sinne von der westlichen Welt, ist der jetzt automatisch unser Freund, genauso wie das jetzt beispielsweise mit Putin ist, wo dann die Leute sagen, ja, Putin ist der große Befreier von uns allen, eben weil der sich gegen den etablierten Westen stellt und so weiter.
Zieh doch
nach
Russland, Alter.
Ne? Ja, das soll ja möglich sein. Ne?
Ja, ich kenne sogar jemanden, der nach Russland gezogen ist, weil er, aber noch vor dem Kriegsausbruch.
Ja, ich kenne auch welche und ich sag mal, denen geht es jetzt nicht schlecht. Ne? Ja. Das muss man dazu sagen, aber ich weiß nicht, inwieweit die sich da politisch beschäftigen, ne? Weiß man ja nicht. Naja, gut, was haben wir denn noch?
Ja, ich habe das Grundgesetz noch als Thema.
Ach ja, das Grundgesetz. Das Grundgesetz wollten wir ja heute.
Beziehungsweise eine Umfrage der Bild habe ich hier.
Sie wissen ja, heute 75 Jahre Grundgesetz, alle feiern.
Ja, vor allem die Faeser, die hat nämlich jetzt irgendwie ihr Demokratiefördergesetzentwurf irgendwie heute gebracht. Und ja. Ich hatte bei Tichys Einblick, hatte ich nur mal so ein bisschen überflogen. Das muss ja wieder alles ziemlich Stasi-mäßig und DDR-mäßig klingen. Also ja. Großartige Demokratie. Demokratie ist übrigens, wie ich glaube Christian Schneider hatte das eben noch geschrieben, Demokratie gleich Sozialismus, Faschist ist jeder, der aufmuckt. Mhm. Ja, also im Prinzip ist es nichts anderes. Ja, und die Bild hatte halt eine Umfrage gemacht, wie es denn in unserem Lande um das Grundgesetz bzw. die Wirkung des Grundgesetzes steht. Und das ist sehr bemerkenswert. Der deutsche Staat wird seinen Aufgaben in allem gerecht, sagen zum Beispiel nur 38%. Ich meine, gut, in allem ist natürlich ein bisschen schwierig. Also Deutschland hat eine gut funktionierende Demokratie. Mhm. 54% sagen noch ja. Das ist eigentlich ein Lichtblick.
Ich sag das auch. Ich finde das gut. Ja.
Ne? Also eigentlich diese Umfrage, alles, was hier rausgekommen ist, das ist eigentlich verheerend für die aktuelle Regierung, für die aktuelle Form der Bundesrepublik und auch für das Grundgesetz im Prinzip. Mhm. Weil hier ist zum Beispiel eine Frage gestellt worden, in Deutschland sind alle Menschen vor dem Gesetz gleich. Mhm. Und da haben auch nur 53% mit Ja abgestimmt. Mhm. Jetzt kann man sich natürlich fragen, warum, wieso, weshalb. Mhm. Also ich würde jetzt sagen, nein, in Deutschland sind nicht alle vor dem Gesetz gleich, weil es gibt die Herrscherklasse, die hat ganz andere Rechte und ganz andere Befugnisse, als ich die habe.
Oder auch Immunität.
Und auch Immunität und so Sachen.
Oder genau. Sind weisungsgebend.
Ja, ja, genau. Also in Deutschland sind nicht alle Menschen vor dem Gesetz gleich. Ich weiß nicht, warum die anderen. Wenn ich so Umfragen sehe, dann frage ich mich immer, okay, was gibt es für Gründe dafür zu stimmen oder dagegen zu stimmen? Und Ja, möglicherweise. Genauso gibt es das hier mit Männern und Frauen sind in Deutschland in allem gleichberechtigt. Also da würde ich ja schon fast sagen, ja. Bis auf wenige Ausnahmen. Es gibt, habe ich auch noch eine Zuschrift zu den Männerthemen. In den Männerthemen, was jetzt Sorgerecht angeht und so weiter. Oder es gibt auch Paragraphen, ich glaube, dieser Exhibitionismus-Paragraph, den kannst du als Frau gar nicht triggern. Mhm. Ja, also kannst dich als Frau entblößen und wirst dafür nicht angeklagt, so mehr oder weniger, weil da tatsächlich das Wort Mann oder Männer drin steht im Gesetz. Aber da denke ich mir halt auch wieder, das ist ja wieder, 24/7 wird den Leuten ja eingeballert, Frauen und Männer sind nicht gleichberechtigt, Frauen und Männer sind nicht gleichberechtigt, Frauen verdienen zu wenig, dies, das, jenes, bla, alles total unterdrückt. Und das wirkt sich natürlich auch auf solche Umfragen aus. Ne? Also wenn man den Leuten ständig sagt, hier, es ist alles scheiße, dann denken die auch, ja, okay, es ist alles scheiße. Ne? Ja. In Deutschland wird niemand wegen seiner Abstammung, Sprache oder Herkunft benachteiligt. Ja, keine Ahnung, wie weit will man das denn fassen? Also Abstammung könnte ja auch zum Beispiel Ostdeutschland, Westdeutschland sein, mhm, ne? Oder sowas. Ja, und da gibt es ja auch Beef und so weiter immer wieder. Ja, dann war einer noch, genau, eine Mehrheit glaubt, es gäbe eine Zensur.
Eine Mehrheit, wie viel?
In Deutschland gibt es keine Zensur, stimmt sagen 41% und stimmt nicht sagen 48%.
Oh, okay.
Und dazu passend, die Meinungsfreiheit wird in Deutschland wirksam geschützt, sagen auch nur noch 54% ja und 40,7% nein.
Ja. Ja, das sind deutliche, ja, Signale.
Das sind wirklich deutliche Signale.
Also es gibt ja...
Aber sie werden wahrscheinlich nicht aufgenommen. Oder
nein.
Die werden aufgenommen und dann wiederum falsch interpretiert. Weil wie gesagt, man kann sich jetzt da reinbilden, so, ja, wir müssen mehr Feminismus machen. Wir müssen mehr für die Gleichberechtigung der Frau machen. Weil Männer und Frauen sind ja hier laut Umfrage nicht gleichberechtigt. Mhm. Ne? Obwohl die vom Gesetz, hier steht sogar vorm Gesetz, wenn ich mich nicht irre, gleichberechtigt. Mhm. Also, meint ja im Prinzip Gesetz.
Ja, wer weiß, was die Leute damit meinen. Ne? Ich meine, ja, vielleicht haben die Leute, die da mit Nein gestimmt haben, auch die Männer im Blick gehabt, die gesagt haben, ja, Männer haben hier nicht die gleichen Rechte wie Frauen und Frauen werden dann vielleicht auch hier an der einen oder anderen Stelle bevorzugt, sprich Quotenregelung. Ja, also die Quotenregelung ist ja ein deutliches Indiz dafür, dass hier die Geschlechter eben nicht gleichberechtigt sind. Eine Quotenregelung trägt ja nur dazu bei, dass Frauen, die entweder gleich oder schlechter qualifiziert sind, einem Mann mit gleicher oder höherer
Qualifikation. Ich glaube, bei gleicher Qualifikation.
Ja, ist ja auch, reicht ja auch schon. Bei gleicher Qualifikation.
Wie willst du das überhaupt feststellen?
Ich weiß es nicht. Berufserfahrung.
Am Ende musst du beide 3 Monate lang einstellen. Selbst nach 3 Monaten weißt du noch nicht.
Ja, ja, ja. Aber allein die Tatsache, dass es solche Vorstöße gibt, dass eben bei gleicher Qualifikation die Frau bevorzugt wird, dass eben gewisse Quoten erfüllt sein müssen in, weiß ich nicht, Ämtern, Behörden. Ja, jetzt zunehmend auch in Parteistrukturen, sogar in der CDU und so weiter. Also das ist ja alles. Weiß ich nicht. Also ich als Mann sehe da ganz eindeutig die Frauen bevorzugt und uns hier nicht gleichberechtigt, ganz und gar nicht. Also,
aber wir rollen nicht rum deswegen.
Nee, wir rollen nicht rum. Wir arrangieren uns damit und arbeiten in einem Büro, wo fast nur Männer beschäftigt sind.
Ja. Auch bemerkenswert fand ich hier den, da war die Frage, die deutschen Gerichte urteilen unabhängig. Und da sagen nur 52,5% ja und 38,8% nein. Mhm. Und Bild hat sich die Mühe gemacht, auch die Artikel, auf die sie sich mit diesen Fragen beziehen, hier reinzuschreiben. Artikel 97, die Richter sind unabhängig und nur dem Gesetze unterworfen. Mhm. Da würde ich ja jetzt als erstes mal fragen, wer schreibt denn die Gesetze?
Ja, der Gesetzgeber.
Ja, also sind die Gerichte wohl dem Gesetzgeber unterworfen?
Ja, gewissermaßen schon. Ne?
Vielleicht haben die Leute es auch gecheckt. Vielleicht, gerade zur C-Zeit wahrscheinlich, also was da ja teilweise für Urteile, da wurden ja sogar Richter festgenommen und so, ja. Also,
und werden immer noch abgeurteilt.
Ja, ne? Ja.
Ja. Ja, ich denke, da hat sich ja, ne, wir sehen, hier hat sich doch einiges getan. Ich hätte gerne diese Umfragen mal im Vergleich zu den Zuständen, wie sie, weiß ich nicht, vor 20 Jahren beispielsweise geherrscht haben. Also ich könnte mir vorstellen, dass solche Umfrageergebnisse vor vielleicht 10 oder 20 Jahren so nicht zustande gekommen wären. Mhm. Hätte es wahrscheinlich die, ich sag mal in Anführungsstrichen, üblich Verdächtigen gegeben, die da gesagt hätten, nee, so ist das nicht. Aber ich glaube, der Anteil derer, die ja doch wirklich erhebliche Zweifel an dem Ganzen bekommen haben, der ist vermutlich gerade in den letzten Jahren doch erheblich gestiegen. Und ich glaube, solche Umfragen bringen ja auch zum Ausdruck, dass unsere Regierung oder grundsätzlich hier das politische System ja zunehmend unter Druck gerät. Und ich glaube, diese ganzen Vorstöße seitens der Regierung, also auch jetzt hier dieses, was war das jetzt hier nochmal, dieses Demokratiefördergesetz, ja, das sind natürlich alles nur Bemühungen, um den Status quo, so wie er jetzt ist, zu wahren, ja. Ich habe es ja auch, glaube ich, weiß nicht, ob ich es in der letzten Sendung gesagt habe, ich glaube schon, also da geht es ist ja diese inflationäre Verwendung des Begriffes Demokratie oder ja, dass alle immer wieder von unserer Demokratie sprechen. Und ich glaube wirklich, die meinen damit ihrer Demokratie. Also wer ist mit unserer gemeint? So, ich glaube nicht, dass die Leute, die da im Bundestag sitzen, von den Bürgern und sich selbst sprechen, sondern wirklich nur von sich selbst, die da, und ja, ich glaube, ja, die wissen das auch, was heißt, ich glaube, mit hundertprozentiger Sicherheit wissen die das. Und natürlich, es ist eine Parole, es ist eine Sprechblase. Und das fällt doch irgendwie immer deutlicher auf, dass dieser Begriff der Demokratie komplett entkernt worden ist. Also man sieht es an dem Gebaren, man sieht es wirklich täglich, man sieht es zu jedem Thema, die Meinung der Bevölkerung, die zählt schlicht und ergreifend nicht. Sonst wären unsere Musterdemokraten doch bemüht, für uns alle die richtige Lösung zu suchen. Aber das geschieht ja nirgendwo. Also du hast ja, ich sag mal, ich glaube, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber wie war das damals zu Zeiten der Euro-Rettung? Ja, ich glaube, da haben die Leute auch schon gesagt, so, ja, muss das denn jetzt sein, dass jetzt meine Steuergelder dafür verwendet werden, andere Länder zu retten oder Banken zu retten? Ich glaube, die Zustimmung seinerzeit, wenn man den Leuten das so klar präsentiert hätte, wäre jetzt auch nicht überwältigend gewesen. Stichwort Migrationskrise, auch da wissen wir, die Mehrheit der Bevölkerung, das geben ja auch Umfragen wieder, die sind mit dem Kurs der Regierung nicht einverstanden. So, und wenn ich jetzt Demokrat bin, dann sage ich doch, ja, ich weiß Bescheid, was das Volk denkt, also muss ich mich doch danach richten, aber das tut man ja nicht. Ne,
ich glaube auch nicht, dass das deren Demokratiebegriff ist.
Nee, deren Demokratie, ich glaube ja gar nicht, dass diese Leute an Demokratie glauben. Das ist
ja
der Punkt.
Ich glaube, die haben gar keinen Begriff dafür. Ich glaube, die nehmen das einfach so, wirklich synonym zu Sozialismus.
Es ist, glaube ich, deren Parole. Es ist einfach nur eine Parole, eine Begrifflichkeit, mit der man dann die Leute so Happy Pill-mäßig abspeist. So, wir verteidigen Demokratie. Die könnten auch alles andere verteidigen. Die könnten, ja, die bräuchten einfach nur einen Begriff. Ja, ich meine, sie sprechen ja auch von Freiheit und so weiter. Weißt ja, ich meine, wie haben sie damals die
hattet ihr das im Dachting-Duett? Merkel hat bringt ihre Biografie raus.
Freiheit.
Oh, Freiheit. Puff. Kannst du dir nicht ausdenken. Nee,
da denkst du
dir,
ja, aber es ist wieder. Ja, das ist wirklich clownesk, ne?
Ja.
Also Merkel, Freiheit.
Wahrscheinlich geht das wirklich in deren Köpfen vor. Wahrscheinlich geht in ihrem Kopf wirklich vor, dass sie die Freiheit gefördert hat.
Ich glaube das nicht. Ich glaube,
die leben einfach in ihrer fucking Psychose, diese Leute.
Also ich muss ja sagen, ich habe ja, um jetzt vielleicht nochmal auf das Anfangsthema zu sprechen zu kommen, wir haben da eine Zuschrift bekommen, die habe ich jetzt leider nicht vorliegen, aber in dieser Zuschrift wurde auch so ein bisschen dargelegt, wie eigentlich hier auch, Stichwort Spiritualität, wie auch hier die Machtstrukturen sich zusammensetzen. So, und man kann wohl davon ausgehen, dass diese Leute, die uns hier beherrschen, die hier das Sagen haben, dass das, naja, ich sag mal, ganz, ganz vorsichtig, leidende Menschen sind. Oder was heißt leidende Menschen? Also diese Leute haben wahrscheinlich nicht das exakt selbe weißt du, emotionale...
Leidenden, weißt du, was man mit leidenden Tieren macht?
Ja, aber das wollen wir hier nicht näher ausführen.
Scherz.
Du weißt, was ich meine. Also diese Leute verfügen wahrscheinlich nicht über das gleiche emotionale Repertoire wie du und ich. Also diese Leute sind nicht in der Lage, gewisse Gefühle zu empfinden, wie Freude, Trauer, Glückseligkeit, Stolz, weiß ich nicht was. Also gewisse emotionale Regungen können diese Leute schlicht und ergreifend nicht nachempfinden. Und ich halte das auch für gar nicht mal so unplausibel. Also wenn man sich die Handlungen dieser Leute anschaut, wenn man sieht, was diese Leute machen, was diese Leute auch verursachen, wenn man sieht, was für einen Schaden die anrichten, was für ein Leid die dadurch verursachen und das kann man jetzt auch nicht mal eben wegwischen. Also wenn du siehst, wie es hier gerade drunter und drüber geht, was hier für wie viele Betriebe pleite gehen, wie viele Betriebe das Land verlassen, um irgendwo anders zu produzieren. Man weiß, hinter jedem dieser Geschäftspleiten oder Umzüge, da stecken hunderte, tausende Schicksale von Müttern, von Vätern, die ihre Familie durchbringen müssen oder wollen, die das jetzt einfach nicht mehr können. Ja, also das ist jetzt nicht mal eben, es ist ihnen aber augenscheinlich vollkommen egal. Oder die Tatsache, dass die Strompreise hier durch die Decke gehen, dass die Energiepreise hier durch die Decke gehen, dass dann eben immer weniger Geld übrig ist für die Familie, dass man seinen Kindern dann vielleicht eben kein Eis mehr kaufen kann oder sowas. Das weiß man alles. Das ist also, da muss man kein Raketenwissenschaftler für sein, um zu wissen, dass diese ganzen Maßnahmen, die hier getroffen werden, für, ich weiß es nicht, die Rettung des Klimas, woran von denen wahrscheinlich auch kein einziger glaubt, ja,
oh, ein paar schon.
Ich glaube nicht. Also vielleicht in der zweiten oder dritten Reihe. Gibt es Leute, die haben sich dieser Erzählung verschrieben und hinterfragen die dann auch nicht mehr? Also das ist auch so ein Thema, Themen hinterfragen oder so. Das machen die wenigsten.
Wenn sie hinterfragen wollen, dann gehen sie zu den Quellen, die denen sowieso schon die ganze Zeit sagen, alles ist schlimm.
Ja.
Weil sie alle anderen Quellen sind ja böse.
Ja. Eben.
Ja.
So, und ich glaube aber, wie gesagt, nicht, dass diese vorderste Reihe, dass diese Leute, die uns eben vorgesetzt sind, dass die ernsthaft eben an diese Begrifflichkeiten glauben. Also sprich, man glaubt nicht an Demokratie, man glaubt nicht an Freiheit, man glaubt meiner felsenfesten Überzeugung auch nicht an den menschengemachten Klimawandel. Ja, man weiß, dass das IPCC in seiner Satzung stehen hat, ja, wir suchen nach Beweisen für den Einfluss des Menschen auf den Klimawandel. Also das ist von vornherein klar, dieses IPCC wird nur Ergebnisse liefern, wie stichhaltig die sind oder nicht, spielt gar keine Rolle, aber dieses IPCC wird nur Ergebnisse liefern, die belegen oder belegen sollen, dass der Mensch eben Einfluss hat auf das Klima. Und jetzt ärgere ich mich wirklich darüber, dass ich mein Handy nicht dabei habe. Ich habe nämlich einen wundervollen Tweet gelesen von jemandem, der augenscheinlich aus diesem Fachgebiet kommt, also der auch Mathematiker ist, Physiker ist und so weiter, sich wirklich auskennt. Und der in seinem Tweet, der gar nicht so lange gewesen ist, eigentlich diese ganze Klimageschichte komplett ad absurdum geführt hat. Und was hat er gemacht? Also er hat dann eigentlich nur die Frage gestellt, was ist eigentlich das richtige Wetter?
Ja.
Was ist das richtige Wetter? Und vor allen Dingen, was ist das richtige Wetter an welchem Ort?
Ja.
Ja, also ist das richtige Wetter hier das richtige Wetter im Senegal oder in Russland oder weiß ich nicht wo? Wie viel Grad müssen
überall angenehme 21 Grad sein?
Ja, das ist die Frage. Sollen es jetzt überall 21, 22 Grad sein, weltweit, auf der Antarktis? Oder soll es da kalt sein? Soll es da kälter sein?
Ja, genau.
Ja. Und wie warm darf es denn dann jetzt am Äquator sein? Wie warm darf es hier sein? Ne? Also die Frage, die ist überhaupt gar nicht beantwortet.
Irgendwer muss es ja festlegen.
Irgendwer muss es doch tatsächlich festlegen, wo welche Temperatur und welche Wetterverhältnisse zu herrschen haben.
Ja.
Ja, also das ist ja im Prinzip eine Aufgabe, die kannst du, also egal wie komplett durchgedreht man ist, egal wie größenwahnsinnig man ist, man wird wissen, das geht nicht. Ich werde das Wetter auf dieser Welt so nicht steuern können, ja, weil ich auch weiß, es gibt da gewisse Einflussfaktoren, von denen hat er da auch gesprochen. Was hat er gesagt? Er hat gesagt, ich glaube, eine Ameise oder Ameisen verbrauchen pro Kilogramm Körpergewicht. Gut, eine Ameise wiegt kein Kilo, aber ich glaube, ein Kilo Ameisen verbraucht 100 Mal mehr CO2 oder erzeugt 100 Mal mehr CO2 als ein Kilo Mensch. Also allein durch die Existenz. Also der Mensch, der atmet, erzeugt CO2. Ne? Also ein Kilo Mensch erzeugt CO2, ein Kilo Ameisen erzeugt 100 Mal mehr CO2. Und die Masse, die Menschenmasse, die auf der Welt vorhanden ist und die Masse, die es an Ameisen gibt, die soll wohl ungefähr gleich sein. Ich weiß es nicht genau. Müsste ich nochmal nachgucken. Deswegen ärgere ich mich jetzt, dass ich mein Handy jetzt nicht dabei habe, um das da zu zitieren. Aber das hat mich schon so, ich sag mal, das hat mich schon geflasht. So, und ich denke halt auch, dass diese ganz einfachen, diese simplen Tatsachen, die sind diesen Leuten bekannt, also unseren Vorgesetzten. Die wissen das so, aber nichtsdestotrotz.
Ich glaube da nicht so wirklich dran. Ich glaube, die lassen sich tatsächlich sehr, sehr einseitig informieren.
Von wem?
Von irgendwelchen Beratern, dann gucken sie ihre eigenen Propagandasender, WDR Quarks und so ein Harald Lesch, die feiern den Mist ja ab. Ja, hier so eine Kim, nee, wie heißt die?
MyLab.
MyLab zum Beispiel. Ja. Die hat ein Bundesverdienstkreuz gekriegt für ihre Corona-Lügen.
Aber guck mal, du hast doch vor, ich sag jetzt mal nicht allzu langer Zeit, ich meine vor, wann war das, 2010, 2012, in den Jahren, da gab es sogar noch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk eben entsprechende Berichte, auch über den IPCC, auch über den Klimawandel und so weiter und so fort.
Also aber die sind in Vergessenheit geraten. Die sind ja sogar bei mir in Vergessenheit geraten. Ich weiß, dass es sowas damals gab und ich bin mir auch sicher, dass ich sowas damals schon mal gesehen habe, was Kritisches zum Klimawandel. Aber das fadet ja irgendwann aus, wenn du nur noch hörst, du bist schuld, du bist schuld.
Aber dann muss ja irgendjemand entschieden haben, okay, ab sofort faden wir aus. Ab sofort gibt es nur noch dieses Thema und nur noch diese Meinung dazu. Irgendjemand hat es doch entschieden.
Ja,
also das wird sich ja nicht organisch entwickelt haben.
Möglicherweise schon, durch so eine Art Cancel Culture halt, ne?
Ja, richtig. Also, ja. Wer hat diese Cancel Culture dann initiiert? Es muss ja irgendjemand oder von irgendwoher muss ja auf einmal, ich sag mal in Anführungsstrichen, die Anweisung gekommen sein, okay, dieses Thema wird jetzt nur noch so, so und so behandelt.
Ich weiß nicht, ob es dazu eine Anweisung braucht. Ich glaube, das ist halt einfach dieser mediale Mob. Der hält sich selbst im Zaun. So, und sobald da einer versucht auszuscheren, springen alle auf den drauf und alle wissen das. Ich glaube, du brauchst da niemanden, der sagt irgendwie, ey, wir machen jetzt hier mal Piano mit Klimawandel, so, wir machen jetzt hier nur das offizielle Narrativ. Die wissen schon alle ganz genau, dass sie nur noch das zu vertreten haben, weil sie sonst von allen anderen aufs Maul kriegen.
Also gibst du mir doch eigentlich recht.
Ja, wahrscheinlich.
Sie wissen, wenn sie was anderes behaupten, kriegen sie aufs Maul. Ja, das ist ja, ne?
Ja.
Damit glaube ich halt auch, wie gesagt, man weiß um die Konsequenzen eben der sozialen Ächtung oder vielleicht auch der, der existenziellen Vernichtung. Ja, also wenn ich denn jetzt hier ausschere, dann ja, habe ich das und das, diese Konsequenzen zu tragen. Ne? Ja, wir werden es nicht wissen, aber ich denke, wie gesagt, dass hier unsere Vorturner schon sehr genau darüber Bescheid wissen. Auch hier beispielsweise diese Greichen-Habeck-Affäre. Ja? Man weiß ja, die Leute, die hier auf diese Green Technology setzen, das sind natürlich Leute, die haben echt Kohle im Rücken. Das sind Milliardäre, die haben Firmen und die wissen, okay, ich muss meine Windkraftanlagen irgendwie vertreiben und die wissen genauso, so verglichen mit dieser oder jener Technologie, da bin ich vollkommen und absolut chancenlos. Also lässt sich auf dem freien Markt schlicht und ergreifend nicht durchsetzen. Es gäbe keine Windkrafträder, wenn wir hier auch nur ansatzweise sowas wie einen freien Energiemarkt hätten. Die gäbe es einfach nicht.
Ja.
Das würde kein Schwein würde da Geld reinsetzen. Kein Schwein käme auf die Idee, Windkraft zu entwickeln. Ja, vielleicht ja doch. Also vielleicht gibt es ja an dem einen oder anderen Flecken auf der Welt. Es gibt
Standorte, wo sich das möglicherweise rechnen könnte.
Das könnte ich mir vorstellen, aber das sind dann...
Deutschland ist keiner dieser Standorte.
Eben, und ich glaube überhaupt, Onshore-Windkraftanlagen sind weitestgehend unsinnig. Offshore-Anlagen mögen vielleicht hier an der einen oder anderen Stelle sinnvoll sein. Permanent.
Gegenteiliges gehört, also...
Also es soll ja Gegenden geben, wo es mehr oder weniger permanent Winde gibt und da stehen die dann.
Genauso mit PV. Ja, PV irgendwie auf dem, keine Ahnung, jetzt muss ich meine Geologiekenntnisse auspacken, die nicht vorhanden sind, auf unserem Breitengrad, den ich jetzt nicht benennen kann, PV zu machen, in Hamburg PV machen. Warum? Wir haben da irgendwie, weiß ich nicht, 3 Sonnenstunden am Tag im Schnitt oder was?
In der Wüste ist das doch sicherlich.
Ja, da wird das sogar noch Sinn machen, wahrscheinlich.
Ja, aber hier, aber ich glaube, das Thema hatten wir ja auch schon durch und durch. Aber wie gesagt, ich glaube, diese Interessen, Vertreter, diese Leute, die eben, wie gesagt, damit viel, viel Geld drinstecken, die haben natürlich auch ein Interesse daran, dass man ihnen ihr Schrottprodukt abnimmt und die wissen natürlich selbstverständlich auch, dass man eben Einfluss nehmen muss auf gewisse Personen, auf einen Robert Habeck, der einem dann eben einen vom Pferd erzählt, ja, und uns dann.
Ich sage ja immer wieder, wenn du Lobbyismus loswerden willst, dann
musst du Politiker
loswerden. Dann musst du Politiker loswerden.
Ja, das ist die einzig, ja.
Weil da stürmen ja alle hin. Ja, ohne den Politiker, der nachher das Gesetz schreibt und durch den Bundestag jagt, gäbe es den ganzen Quatsch nicht.
Nö, eben.
Also wie gesagt, PDV wählen, Politik abschaffen. Ich spreche keine Wahlempfehlung aus. Wählt euch einfach selbst.
Hast du mitgekriegt, Klaus Schwab tritt zurück.
Oh ja, habe ich, aber nur so nebenbei.
Ja, nur so
nebenbei. Aber warum? Was hat er getan? Warum musste er zurücktreten?
Der ist ja schon ziemlich alt. Ich glaube, so wie ich das jetzt mitgekriegt habe, soll wohl der ganze Verein, das ganze Weltwirtschaftsforum wohl noch in den Händen seiner Familie bleiben. Ich glaube, einer seiner Söhne soll übernehmen oder ich glaube auch seine Frau soll da irgendwie eine Rolle spielen oder sowas. Also er ist nicht ganz weg. Er wird wohl noch, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, irgendwo im... Er
wird noch in seinem komischen Imperatorenanzug auf seinem Thron weiter
sitzen. Und seine Katze streicheln. Ja. So, und weiter an der Weltherrschaft arbeiten. Ja doch, das wird wohl passieren. Ne? Also, ja, war auch schon interessant. Ne? Und Was hatten wir noch?
Könnten ja Javier Milei zum
Nachfolger. Genau, richtig, den hatte ich
ganz. Haben wir den auch noch?
Den haben wir auch noch. Ich habe jetzt hier, finde ich ja wirklich.
Ah, der Rockstar, ne?
Der Rockstar, ich fand das ja.
Haben Sie das gesehen?
Richtig.
Wie der in Spanien war das, in Madrid oder wo? Er füllt Stadien, ne?
Er füllt Stadien, meine Damen und Herren. Und das
jubeln ihn da, als wäre das irgendwie. Ich meine, da muss man auch ein bisschen aufpassen, Personenkult und überhaupt Staatsoberhäupter anjubeln und so ist auch immer ein bisschen schwierig, aber als sei das ein Gott, ne?
Ja, also, ja,
ich meine, für uns Libertäre ist das ja auch jedes Mal ein Segen, wenn der den Mund aufmacht. Mhm. Ja, also da bekommt man ja auch spirituelle Gefühle. Ja.
Also. Ich find das auch irgendwie, ich muss dazu auch mal sagen, hier von Personenkult zu sprechen, das ist immer so eine Sache. Ne? Ich meine, wir wissen genau, Javier Milei macht nicht alles richtig. Ja, also da gibt es die eine oder andere Entscheidung, wo man sich fragen kann, ja, ist das jetzt sinnig gewesen? So, und da muss man dann aber auch immer wieder erwähnen, Javier Milei ist, obwohl er der Präsident ist, ja kein Alleinherrscher. Er hat ja immer noch mit dem Parlament zu kämpfen und die Dinge, die er da erreicht hat, die sind ja schon mal beeindruckend. Man muss es einfach sagen, beeindruckend. Also er hat jetzt, nachdem die Inflation in den letzten 6 Monaten permanent weiter gestiegen ist und eigentlich auf einem gigantisch hohen Niveau geblieben ist, hat es jetzt wohl im April, ist die Inflationsrate, glaube ich, zum ersten Mal seit Ewigkeiten wieder gesunken auf unter 10%. Ich glaube,
im Monat. Glaub ich so.
8,8 meine ich. Ja. Also da gibt es jetzt, da ist es jetzt, wie gesagt, da gab es jetzt Fortschritte oder auch die Staatsverschuldung ist jetzt keine mehr. Also er hat zum ersten Mal seit Ewigkeiten einen Haushaltsplus erwirtschaftet. Mhm. Und das kostet, also das sind natürlich alles diese Dinge, die jetzt den Argentiniern.
Und freien Währungswettbewerb.
Und freien Währungswettbewerb. Das beinhaltet auch den Bitcoin.
Und den Dollar.
Und den Dollar.
Es und Gold. Und
alles,
Silber.
Alles. Also da kann sich jeder entscheiden. Ja.
Ja.
Ja. Also das ist ja genau das. Das ist eigentlich im Prinzip die grandiose Axt, die er da angelegt hat, von der wir ja eigentlich auch die ganze Zeit sprechen. Freier Währungswettbewerb. würde schon so viel verändern, würde schon so viel, naja, Folgeeffekte haben auf die Politik, also auf die, sowohl auf die nationale als auch auf die Außenpolitik und so weiter. Das, also die Konsequenzen, also alles hat Auswirkungen, beziehungsweise diese Entscheidung, also einen freien Währungswettbewerb einzuführen, hat Auswirkungen auf alles. Genau, so meinte ich das, ja. Ja, und da wurde
ich schon irgendwo einen Kommentar gelesen. Ja, damit wird er den Peso zerstören. Ja, was ja based ist. Ich glaube, das ist Sinn und Zweck der Sache.
Bester Grund. Was für ein Irrer. Er wird den Peso. Geil. Das hat er aber nur scherzeshalber gesagt, oder?
Ja, er war das nicht. Das war irgendein Kommentator auf Twitter. Irgendwie.
Aber das hat dieser Kommentator doch
scherzeshalber. Ich glaube, der hat das ziemlich ernst gemeint.
Nein.
Ja. Oh. Ja, man braucht ja seine nationale Währung. So. Man kann die ja nicht einfach zerstören.
Warum nicht?
Es war auch AfD-Bubble, glaube ich.
Ah, okay, ja, dann.
D-Mark-Boomer.
Ja, nee, ich fand das ja wirklich grandios. Hast ja recht. Also ich weiß nicht, ob Sie die Bilder gesehen haben. Wie gesagt, Javier Milei in Madrid, Stadion komplett gefüllt, die Leute außer sich rasten aus, jubeln. Also das hat schon ein bisschen was von diesen Trump-Wahlkampfauftritten, mhm. die ja auch wie Rockkonzerte.
Das war auch in Italien. Ich erinnere mich nur Salvini.
Ja.
Der war da auch mehr oder weniger ein Rockstar. Der ist ganz normal mit seiner Familie an den Strand gegangen, hat da Selfies mit seinen Fans, sag ich mal, einfach gemacht und so. Und völlig unbehelligt. Ja klar, der wird seinen Sicherheitsapparat irgendwie in der Umgebung haben, ne? Aber so ein Scholz, kannst du dir den, der hat ja keine Kinder, finde ich, oder?
Nee, der keine Ahnung, ich weiß, er ist auf jeden Fall verheiratet.
Wurde ich auch kritisiert.
Wofür?
Ja, weil ich als Blinder von Farben spreche.
Ja, das ist auch so. Das ist ja, das
nee,
ist
aber
ja
auch der, so. Stell dir den irgendwie mit hat der Freunde? Haben Menschen wie Olaf Scholz Freunde?
Ich glaube nicht.
Ja, keine Ahnung. Eher alleine am Strand.
Ich glaube,
keiner will ein Selfie mit dir machen.
Das ist so, das ist wirklich so. Ich meine, ich sag's mal so, ich würde jetzt auch ich würde auch so diese Strandfotos mit Salvini, da würde ich jetzt auch den Verdacht hegen, okay, das könnte auch ein Stück weit inszeniert gewesen sein. Ja, aber, dazu muss man sagen, ich glaube, es war vermutlich nicht allzu schwer, diese Inszenierung vonstatten gehen zu lassen.
Letzte Woche hattet ihr ja auch hier das Kra-Ding da,
ja.
Wo der da mit seinem Sportwagen da ankam.
Das war natürlich auch inszeniert.
Ja, natürlich, aber trotzdem, es wirkt trotzdem irgendwie.
Es wirkt authentisch.
Authentischer, als wenn, wer war das mit dem Schulz? Könnt ihr nicht mal alle.
Ja, könnt ihr nicht mal Martin rufen?
Ja, genau.
Ruf doch mal Martin. Martin.
Okay. Martin. Also selbst wenn man das nicht mitbekommen hätte, ja. Man hätte schon gedacht, okay, das wirkt jetzt ein bisschen. Genauso wie diese aufgesetzten Standing Ovations 30 Minuten lang, wenn irgendjemand irgendwas, weiß ich nicht, bei wem das letzte Mal war. Keine Ahnung, ich glaube bei Merkels Verabschiedung, ja, ja. 30 Minuten Standing Ovations, wo du denkst, so Leute, ihr habt doch komplett einen an der Meise. Ja,
Das ist Nordkorea. Das ist China, ja. Nordkorea, genauso macht man das. Ne? Ja. 100%. Ja, aber es ist ja so. Ne? Ich meine, ich sag mal, das ist jetzt wirklich das Interessante. Ne? Also Javier Milei, wie gesagt, Rockstar, sogar in Spanien, ne? Das ist ja nicht mal seine Heimat. Ne? So, aber man hört ja, gut, Milei, der hat wohl die ganze spanischsprachige Welt erfasst. Also die Leute kriegen das da halt mit und kriegen das, naja, wie gesagt, ein bisschen mehr mit als wir hier in Deutschland. Mag wahrscheinlich an dieser Sprachbarriere liegen, dass man sich dann als Spanier vielleicht leichter informieren kann darüber, was in Argentinien passiert. Vielleicht gibt es da ja auch diese familiäre Bande oder sowas, ich weiß es nicht genau. Jedenfalls, wie gesagt, Milei ist ja in der ganzen spanischsprachigen Welt ein Phänomen und wir erkennen, Javier Milei setzt da wirklich das dort noch herrschende Establishment ganz enorm unter Druck. Also jetzt mal abgesehen von Argentinien. Aber wenn er jetzt schon hingeht und ich sag mal, so richtig gegen die Regierung schießt, aber so richtig, ja, und ja. Halt hier der, ich glaube, er hat der Frau vorgeworfen, ja, korrupt keine Ahnung,
korrupt zu sein.
Ja, da gab es ja. Ja vor einem Monat, gab es ja tatsächlich noch Bestrebungen, ein Ermittlungsverfahren gegen die Frau des Präsidenten Sanchez da in die Wege zu leiten. Ich weiß jetzt tatsächlich nicht genau, worum es da gegangen ist oder es ging da um irgendeine Gewerkschaft, aber ich kriege es jetzt nicht mal ganz zusammen. Aber wie gesagt, also sie stand da wohl doch deutlich unter Korruptionsverdacht und er haut dann raus, ja, ihr Sozialisten, ihr seid Mörder, ihr seid weiß ich nicht was. Und das hat jetzt natürlich auch, naja, ich sag mal, Konsequenzen.
Ja, ne? Ja.
Also man hat da wohl den Botschafter einbestellt oder sowas. Also man war
abgezogen.
Ja,
ich glaube, den spanischen Botschafter hat man aus Argentinien abgezogen.
Ja, guck dir das an. Ne? Aber das sind schon echt richtig, richtig deutliche Signale. Und man muss es immer wieder sagen. Also hier, was hier so, ich sag mal, so weitestgehend von der deutschen Öffentlichkeit unbemerkt vonstatten geht. Also wie sich diese Weltpolitik so entwickelt, also was es da für Brüche gibt. Also ich weiß nicht, ob diese Brüche jetzt geplant gewesen sind oder nicht, aber man sieht, okay, es kommt hier zu ja doch gewaltigen Eruptionen, ja, und dann kann man auch wieder mal Elon Musk mit einfließen lassen. Elon Musk, der jetzt sich ja wirklich alle paar Tage mehr oder weniger mit Javier Milei irgendwo ablichten lässt, die beide irgendwie miteinander verbandelt sind. Das ist schon interessant. Und dann wissen wir auch Elon Musk. Und das ist ja das, was ich... Ja,
vielleicht steckt da auch gar nichts hinter. Vielleicht ist der einfach nur sein Tantra-Lehrer.
Möglicherweise. Ich weiß es nicht. Man kann ja viel interpretieren, aber es ist schon interessant, wie jetzt beispielsweise Elon Musk sich immer mal wieder in die deutsche Innenpolitik einmischt und dabei dann interessanterweise immer wieder auch Position bezieht für die AfD. Also ohne jetzt direkt die AfD zu feiern, aber dass er dann eben Postings über die AfD aufgreift, wo es dann zu, ich sag mal, Urteilen gekommen ist, die er dann eben entsprechend süffisant kommentiert und so weiter. Mhm. Und anhand dieser Urteile oder anhand dieser Geschehnisse, ich sag mal, sich dann kritisch auslässt über die innenpolitische Lage hier in Deutschland. So. Und interessanterweise ist es ja so, dass Javier Milei sich in Spanien ja, beziehungsweise in Madrid, diese Veranstaltung war ja eine von dieser rechtspopulistischen Vox-Partei, die wohl tatsächlich ein bisschen libertärer sein soll als jetzt beispielsweise die AfD hier in Deutschland. Und eigentlich müsste die PDV den mal einladen. Das wäre doch mal was. Aber ich meine, der kommt jetzt am, wann war das, 25.06. nach Hamburg oder so.
Ja, habe ich auch mitbekommen,
aber Hayek.
Da ist ja keiner von uns
zugegen. Wir sind da leider nicht zugegen. Schade eigentlich. Ja gut.
Also, ja, da sind ja auch schon Demonstrationen angekündigt.
Ja, und es wird wahrscheinlich auch kein Stadion.
Ich hoffe, dass er irgendwie, weiß ich nicht, Scholz als Parasiten bezeichnet oder so. Das wird,
Ja, das wäre großartig. Jeden Tag. Das
kriegt er hier auch Hausverbot, ey.
Das wäre, ja, ich warte darauf.
Aber das musst du dir mal wegtun. Milei fährt ja, habe ich gestern schon mal gesagt, weiß ich, aber Milei fährt nicht auf einen Staatsbesuch und lässt sich da von irgendwelchen hochrangigen Politikern auf einem roten Teppich empfangen. Mhm. Nee, der geht in ein Stadion, der geht in Hamburg in irgendein, weiß ich nicht was, Restaurant mit 15 Professoren und trifft sich da mit denen, statt sich hier mit den Staatsoberhäuptern und sowas zu treffen. Das ist ja schon ein Schlag ins Gesicht für die.
Wobei ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob Javier Milei nicht doch auf Staatsbesuch
ist.
Also es kann sein, dass er, ich glaube, am nächsten Tag dann Scholz vorstellig wird, aber das
aber ist trotzdem erstmal ein Zeichen. So. Erstmal geht man zu seinen Freunden
und dann zu den coolen Jungs.
Dann geht man zu denen, die man eigentlich verachtet.
Ja, das ist die große Frage. Wie wird er sich da wohl äußern? Also ich bin gespannt.
Bin ich auch gespannt, ja.
Ich hoffe natürlich auf viele, sehr viele, sehr klare Worte seitens Milei in Richtung Bundesregierung. Warte mal, habe ich denn sonst noch irgendwas?
Wir überziehen schon wieder.
Ja, Entschuldigung. Ja, es ist...
Ich hätte vielleicht noch hier ganz kurz, ja. Ich hatte ja quasi meinen 20-Minuten-Monolog da in der letzten Folge, ja. Genau. Ja. Und da habe ich auch eine Zuschrift bekommen, und zwar, hallo Sascha, schön, dass Männerthemen ihren Platz beim Dachtheken-Duett gefunden haben. Ich bin zwar kein Dating-Coach, aber verfolge das Thema natürlich auch in meiner Tätigkeit als Männercoach. Spannend fand ich deine Aussage zum Thema Elternschaft. Da habe ich gemerkt, überwiegt meine, nennen wir es, konservative Sicht auf das Thema. Natürlich kann man niemanden zu etwas zwingen, so auch keine Eltern, gut für ihr Kind zu sorgen. Aber wer diese Verantwortung nicht übernehmen will, sollte keine Kinder bekommen. So, und ich glaube, dass ich das auch so gesagt habe. Wenn nicht, dann hole ich das nach. Ich stimme 100% zu. Für mich ist das ein sinnvoller, ungeschriebener Vertrag. Bekomme ich ein Kind, erkläre ich mich bereit, für es zu sorgen. Jedenfalls sollte ich das wollen. Ja, da stimme ich auch 100% zu. Aber ich bin neu im Thema Libertarismus. Eventuell muss man moralische und rechtliche Sicht trennen, und Moral ist Ansichtssache. Der Konservative in mir sagt, Familie als kleinste Einheit sollte füreinander sorgen. Herzensgruß. Jetzt weiß ich nicht, ob ich den Namen sagen darf.
Ich glaube, er wollte sogar mal zu einem Stammtisch kommen.
Oh ja, ja, gerne.
Ja, aber ich weiß jetzt nicht, ob wir den Namen nennen dürfen.
Wie ansonsten gesagt, ich stimme da auch absolut zu. Aus meiner persönlichen moralischen Ansicht sage ich ja auch, wer Kinder bekommt, soll sich verdammt nochmal um die kümmern.
Mhm. Ja. Oder wenigstens dafür sorgen, dass sich andere dafür kümmern.
Ja, oder so. Oder mir nicht im Weg stellen, wenn ich mich um die Kinder dann kümmern will. Ja, also ich spiele da mal Jugendamt dann. Nee, also ja, voll Übereinstimmung, ja klar. Nur, also gerade diese rechtliche und moralische Ebene trennen, das finde ich wahrscheinlich, ist ja im Prinzip genau das, was ich gesagt habe. Moralisch lehne ich das ab, dass jemand sein Kind verhungern lässt. Ja, andererseits kann man ihn wodurch zwingen genau? Wo hat er irgendwas unterschrieben, sich um sein Kind zu kümmern? Klar, moralisch absolut, 100%, aber ja. Die andere Kritik lasse ich einfach mal aus. Also nicht aus diesem Schreiben, die war ja hauptsächlich in den Kommentaren. Ja.
Ja.
Nehme ich auch an.
Gut. So. Bisschen geläutert. Jetzt frage ich mich gerade, habe ich noch was? Ja, ich habe jetzt hier noch Netanjahu und den Haftbefehl oder den noch nicht erlassenen Haftbefehl.
Da ist mein Kommentar wieder. Viel zu wenige Menschen stehen in diesem Haftbefehl.
Ja, ja.
Da müssen eigentlich alle Regierungspolitiker
mit. Alle gehören
vor. Alle
Verbrecher. Alle. Da gibt es hier alle. Ja.
Afuera.
Welchen Politiker hätten Sie gerne auf der Anklagebank? Alle.
Alle.
Ja, ja. Wundervoll. Ja, ich glaube, komm, hier sind wir durch. Ich habe jetzt hier noch, ja, sonst schwafeln wir wieder. Ne? No. Ja, was habe ich denn hier noch? Ja, ein paar Hinweise zum Schluss, meine Damen und Herren. Ja, ich wollte hier noch mal auf die frisch erschienene Ausgabe von Eigentümlich frei aufmerksam machen. Thema noch mal, Dexit, EU-Austritt jetzt. Also man muss es permanent kommunizieren. Es ist unheimlich wichtig, dass wir uns dieses Gedankens wieder annehmen und diesen Gedanken wieder kommunizieren. Und wenn die AfD dazu nicht bereit ist, das so konsequent zu tun, das so konsequent einzufordern und stattdessen hier von irgendwelchen Reformen zu schwafeln, dann muss das halt die PDV machen. So, und diesbezüglich der PDV natürlich viel, viel, viel Erfolg.
Die sind auch jetzt in letzter Zeit sehr viel in der Bubble so unterwegs. Ja. Beim Panzer waren sie jetzt mehrfach im Ferngespräch, beim Harlekin jetzt. Also wer sich da mal informieren will über die, also es gibt mittlerweile relativ viele
Interviews,
auch mit verschiedenen Leuten, weil der eine mag vielleicht ein bisschen langsam sprechen, der andere hat einen Akzent, den man vielleicht nicht mag oder so, aber da gibt es eine Auswahl auf jeden Fall.
Ja, wie gesagt, ja, also mit der PDV sich zu beschäftigen, ist vielleicht jetzt zur Stunde nicht das Verkehrteste. Mhm. Ich glaube, Dirk Hesse kommt ja morgen zu uns und wird dann mit Uta Ogilvie ein Interview führen.
Ist das so?
Ja, also der kommt jetzt hierhin, aber nur wegen des Equipments. Ne?
Ah.
So, was haben wir denn da noch? Ja, meine Damen und Herren, am 14.06. ist es wieder soweit. Stammtisch in Grevenbroich. Wenn Sie mitmachen wollen, melden Sie sich gerne bei mir. Einblendung jetzt. Oder bei Herrn Koll. Einblendung jetzt. Ja, was haben wir noch? Die EF-Konferenz. Ja, meine Damen und Herren, im November EF-Konferenz auf Usedom. Nehmen Sie gerne teil. Einblendung. Jetzt das Thema, wir arbeiten noch dran, wird aber in Kürze dann auch veröffentlicht werden. Ja, und dann hatten wir noch einen Hinweis. Ich habe jetzt in der letzten Zeit auch immer mal wieder Zuschriften bekommen, beziehungsweise Anrufe. Zu dieser EF-Konferenz veranstalten wir ja auch zwei Wettbewerbe. Einmal den Jungautoren-Wettbewerb, also für Leute bis 30. Einsendeschluss ist der 30.06. und wir haben auch eine Homepage. Einblendung jetzt für diesen Jungautoren-Wettbewerb.
Das wäre aber auch, ja. Für alle, die nur zuhören und die Einblendung nicht sehen können, ja. Das wäre faucherpreis.info.
Faucher mit.
Wie eine Wildkatze, die faucht.
Mit F oder ja. Mit V.
Mit F, ne?
Ja. Faucherpreis. Mit F. Faucherpreis.info ist die Homepage für den Jungautorenwettbewerb. Und für den Literaturpreis, der richtet sich an alle anderen.
Genau, die findet man unter literaturpreis.info. Da finden Sie übrigens auch alle vergangenen Siegerbeiträge, falls Sie da ja. Interesse haben, die zu lesen. Sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite.
Ja.
Genau.
Genau.
So. Und alle Bedingungen.
Und alle Bedingungen, ja. Und auch, ich glaube, Einsendeschluss ist der 30.06. Genau. Ja, also man kann gewinnen jede Menge Reichtum. Gold.
R und E.
Ja, R und E. Ich weiß gar nicht, ob das...
Wir haben es ja letzte Woche ausgepiept.
Ja, aber ich weiß auch gar nicht, ob das verboten ist.
Ich glaube nicht. Also ich habe damals ein Spiel gezockt, Day of Defeat. Da ja. Gab es einen Server, der hieß so.
Ah, okay.
Und ich glaube nicht, dass den der Verfassungsschutz die Bude eingerannt hat. War auch jetzt nicht so.
Ich bin da vorsichtig. Also was heutzutage so alles
in D so abgeht, ne?
Möglich ist. Also es ist, glaube ich, vieles möglich. Auch das Unmögliche wird hier möglich gemacht.
Am Ende sprechen wir nur noch so Anfangsbuchstaben aus. Das D-Wort, das N-Wort.
Ja. Am Ende setzt sich unsere Sendung nur noch aus Pieptönen zusammen. Ja. Und die vollständige Sendung gibt es dann nur, weiß ich nicht, nach Vorlage des Personalausweises auf einem
USB. Ich habe gerade überlegt, wie man den bösen Höcke-Spruch abkürzen könnte. AfD.
Ist dir das jetzt erst aufgefallen?
Ja, ist mir jetzt erst aufgefallen. Dann was ich wieder nie ausdenke.
Ich dachte die ganze Zeit daran, so eigentlich hätte der das doch genauso in seiner Verteidigungsrede aufbringen können. Es sind hier die, ne? Ja. AfD, das ist unser Parteikürzel, ne? Also, ja, meine Damen und Herren, und zu guter Letzt, falls Sie riechen wollen wie wir, eigentümlich frei. Das Rasierwasser, falls Sie keinen Bart haben, so wie ich.
Oder das Shampoo, falls Sie keine Haare haben, so wie ich.
Falls Sie Haare haben. Wieso, hä? Das war jetzt komplett sinnlos.
Ja, du hast ja, falls Sie einen Bart haben. Achso, nee,
ich
du
gesagt,
hast.
Achso, falls du kannst Sie es ja keinen Bart haben.
Ah, okay.
Kann das höchstens nehmen, wenn ich mir die Beine rasiert habe. Aber das tue ich ja auch nicht. Was ich hingegen benutzen kann, ist dieses wirklich wohlduftende Bartöl, eigentümlich frei, das Bartöl. Greifen Sie zu, solange der Vorrat reicht. Wenn der aufgebraucht ist, produzieren wir halt neu. Ne?
So sieht es aus. Soll ich auch was vorlesen aus unserem Freiheitsfunken?
Beide ja, Bänder? Bitte.
Ah, da gucken wir doch mal. Also jetzt haben wir hier wieder diesen üblichen Spruch. Warum schlägt man denn immer das auf, was man sowieso schon kennt? Wer von sozialer Gerechtigkeit spricht, braucht sich über Werte, Moral und Tugenden nicht zu unterhalten, weil diese Termini verfälscht werden, sobald sie mit dem Generalüberbegriff in Berührung kommt. Ich habe selber gerade nicht verstanden, was ich vorgelesen habe, aber das muss sehr intelligent gewesen sein.
Gerechtigkeit. Es geht um Gerechtigkeit, ah, ja. Das ist der Überbegriff. Das ist so dieses soziale Gerecht, das ist natürlich,
ja, klar.
Das ist dann hier ist ja dieses Quatsch. Wieselwort. Ne? Das genau. Macht aus Gerechtigkeit etwas vollkommen anderes. Und ja.
Ist es spät.
Es ist spät, ja, mein Gehirn. Ja, es ist, ja. Sie müssen wissen hier, wir sind unterm Dach. Es ist heute zum Glück ein klein wenig kühler als beim letzten Mal, aber nichtsdestotrotz.
Warm.
Warm, ja. Meine Damen und Herren, schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben wegen nächster Woche. Es ist ja wieder Feiertag. Was ist da? Frohen Leichnam oder?
Ist wieder Feiertag.
Ist wieder Donnerstag, ist wieder Feiertag. Vielleicht zeichnen wir ja am Mittwoch schon auf, ja. Bleiben wir einfach mal gespannt. Bleiben Sie gespannt. Bleiben Sie frei.
Und based. Auf jeden Fall.
Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns dann entweder nächste oder dann erst wieder übernächste Woche wieder beim Dachtheken-Duett. Alles Gute, bis dann und tschüss.
Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, wird Ihnen auch unser Magazin ganz sicher zusagen. Eigentümlich frei erhalten Sie als Einzelausgabe, Schnupper- oder Jahresabo, sowohl in gedruckter als auch digitaler Form. Den Link zu unserer Bestellseite finden Sie unter diesem Video. Wir sagen herzlichen Dank für Ihr Interesse.